am besten gleich mal das erste Bildchen an. Letztes Mal wir für die, wir haben ja neue Gäste heute Morgen, die die Reihe noch nicht gehört haben. Ich habe angefangen, eine Reihe über Korinther zu machen. Und das ist jetzt ja, das, die dritte Einheit und eine kurze Wiederholung von letzter Woche, von letztem Mal. Da ging es um die Spaltung. Die Gruppe der Chloe, die waren nach Ephesus zu Paulus gekommen, der da gerade seine 3 Jahre verbracht hat, und haben ihm berichtet, dass es in der Gemeinde Spaltung gibt und ja, dass sowas hier entstanden ist, dass sich Grüppchen gebildet haben, nämlich 4 Stück, und eine um Paulus, Apollos, Petrus und Jesus. Und Paulus sagt, schreibt ihnen und sagt, 1. Korinther 1, Vers 10, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Abhängt. Und Paulus erklärt ihnen dann, ich habe mal hier ein Bildchen gemacht, wie das in Wirklichkeit aussehen soll. Wir haben eben gesehen, dass die 4 nebeneinander standen. Sie haben einfach Jesus und Paulus, Petrus, Apollos in auf eine Ebene gestellt, eingereiht. Und Paulus sagt, wie kommt ihr auf so eine Idee? Der einzige Grund, der gelegt ist, ist Jesus. Er ist der Eckstein, auf dem alles aufgebaut wird. Und wir sind seine Mitarbeiter und Diener. Ob das jetzt Apollos, Paulus oder Petrus ist, wir bauen auf der gleichen Grundlage. Wir bauen hier auf diesem Grund, auf Jesus auf. Wir sind seine Diener. Und ihr könnt uns nicht auf eine Ebene mit ihm stellen. Und er sagt, der eine hat begossen, hat gesät, der andere hat begossen, aber Gott schenkt das Wachstum. Und hier oben, ihr sollt eine Einheit sein, die Gemeinde. Wir als Diener, als Apostel, als Propheten, Gott hat uns euch gegeben als Geschenk. Und wir sind da, um euch zu dienen, um euch in Wachstum zu bringen, um Gemeinde in Wachstum zu bringen. Das ist die ganze Geschichte. Und diese Krüppchen, das ist nicht in Ordnung. Es geht um Einheit. Und Einheit liegt an uns, wir müssen uns darum bemühen, die fällt nicht vom Himmel. Das ist Arbeit, das ist das, was Gemeinde ausmacht. Wir sind hier zusammen und ja, lassen uns verändern von Gott und möchten in das hineinkommen, was Gott uns schenken möchte, nämlich diese Einheit. So viel nur kurz zur Wiederholung. Und Paulus sagt dann noch zu ihnen, es ist gut, dass ich nur wenige von euch getauft habe. Und er zählt dann ein paar Leute auf und sagt, sonst kämt ihr noch auf die Idee und würdet sagen, ihr seid auf meinen Namen getauft. Lies mal 1. Korinther 1, Vers 17. Das folgt nämlich direkt darauf. Denn Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um Gottes Botschaft zu verkünden. Und die nicht mit geschliffenen Reden, welche die Zuhörer beeindrucken, damit das, was durch Christus am Kreuz geschah, nichts von seiner Kraft einbüßt. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Die Kraft des Kreuzes und die Botschaft vom Kreuz ist nicht mehr im Verstand zu ergreifen. Es kann nur mit erneuertem Herzen begriffen werden. Paulus sagt einige Verse später, das Kreuz ist den Juden ein Ärgernis und die Griechen halten es für eine Torheit. Bei den Juden ist es so, dass Jesaja, in Jesaja geht es um zwei Dinge. Es geht im ersten Teil um diesen König, der kommen wird und regieren wird. Ich lese mal in Jesaja 32, Vers 1. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und Fürsten werden gemäß dem Recht herrschen. Also im ersten Teil, ungefähr bis 40, geht es um diesen König, der kommen wird, der regieren wird, der Macht ergreifen wird. Und im zweiten Teil geht es um diesen leidenden Knecht. Jesaja 53, Vers 2 und 3. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und ich glaube, die Juden glauben bis heute, dass hier nicht von einer Person die Rede ist, sondern sie denken, dass das zwei getrennte Personen sind. Einmal dieser König, der kommen wird, und dieser Knecht. Weil sie sagen, das passt nicht zueinander. Sie kriegen das nicht übereins. Sie haben keine Erkenntnis darüber. Sie können nicht verstehen, dass der Messias, auf den sie jetzt seit Hunderten von Jahren warten, dass der sich so erniedrigt und Leiden erträgt. Und sie ärgern sich darüber, wenn die Christen behaupten, dass dieser Messias gekommen ist, um ans Kreuz zu gehen. Und die Griechen, die haben auch ein Problem damit. Weil die Griechen sprachen von einer unsterblichen Seele und von einem sterblichen Leib. Also sie konnten, deshalb haben die auch keine Probleme damit gehabt, da in diesem Tempel Unzucht zu treiben mit den Prostituierten und zu sagen, das hat mit meiner Seele nichts zu tun. Das ist mein Körper, der das tut, das sind zwei verschiedene Dinge. Und deshalb halten sie es für eine Dummheit, dass jemand, der seinen Körper am Kreuz hingibt, dass das irgendwelche Auswirkungen auf geistliche Dinge hat. Deshalb sagt der Paulus, den Juden ist es ein Ärgernis und für die Griechen ist es Dummheit. Eine ganz kurze Wiederholung noch, also Paulus schreibt ja an Korinth, das ist eine Gemeinde im heutigen Griechenland. Und damals war Korinth die Hauptstadt von der Provinz Achaia, die zum Römischen Reich gehörte. Das Römische Reich war ziemlich mächtig und groß zu dieser Zeit, also nicht ganz so groß wie hier, aber das ist jetzt die größte Ausdehnung. Aber 70 nach Christus war das schon ungefähr so groß. Das war ein mächtiges Reich. Und das Reich war nicht so mächtig und groß, weil das so nette Menschen waren, weil die alle gerne zum Römischen Reich gehörten, sondern weil es äußerst sadistisch war und brutal und sie ganz hart vorgegangen sind. Zu der Zeit, von der wir hier reden, war Nero an der Macht. Der hat ungefähr regiert von 37 bis 68 nach Christus. Und durch Nero gab es eine der größten Christenverfolgungen, der brutalsten Christenverfolgungen, die es je in der Weltgeschichte gegeben hat. Er hat aus dieser Verfolgung ein Schauspiel gemacht. Er hat die Menschen in diesem sogenannten Circus Maximus, hat er sie von wilden Tieren fressen lassen. Er hat sie lebendig verbrannt in der Öffentlichkeit. Und die Leute haben wie heute mit dem Fernsehen, mit den extremen Sachen, die kamen halt da zusammen in dem Zirkus und haben sich da belustigt über die Christen, die verbrannt wurden. Es gab Orgien, wo die Reichen und Regierenden sich getroffen haben und da haben sie die Christen als Fackeln lebendig verbrannt. Das sind Dinge, die durch dieses Rom passiert sind. Aber eines der schrecklichsten Dinge, was die Römer genutzt haben, das war dieses Kreuz. Sie haben letztendlich diese Hinrichtungsmethode nicht erfunden, aber quasi etabliert. Das Kreuz war ein Schrecken, weil es der Versuch war, die Qualen der Menschen vor ihrem Tod möglichst zu verlängern. Und Menschen wurden gekreuzigt, die haben teilweise tagelang, teilweise eine knappe Woche hat es gedauert, bis die wirklich tot waren. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Das war für Sklaven und für Aufrührer, für politische Menschen, die sich gegen Rom erhoben oder in eroberten Gebieten, wenn Leute aufständisch wurden. Ihr habt alle schon von Spartakus gehört. Damit ging das richtig los, dass die haben Aufstand mit den Gladiatoren gemacht. Und als das niedergestreckt wurde, dann hat man den Spartakus auf dem Weg nach Rom mit 6.000 seinen Leuten an der Straße gekreuzigt. Ich glaube, dass das ein ziemlich heftiges Bild war. Warum rede ich über solche Dinge? Oder warum erwähne ich das überhaupt? Propheten hatten schon den Tod Jesu vorausgesagt, viele hundert Jahre vorher, dass er am Kreuz sterben würde. Gott hat diese Art zu sterben für seinen Sohn auserwählt. Er hat durch das Opfer Jesu, dieses Symbol des Schreckens und der Qual, zu einem Symbol der Hoffnung gemacht. Das Kreuz stand für eine absolut brutale Art, jemanden zu quälen und zu Tode zu bringen. Jetzt steht es für Vergebung, für Sieg, für Errettung und für ewige Herrlichkeit. Und Paulus sagt, dass Christus ihn gesandt hat, das Evangelium zu verkünden, und zwar nicht mit geschliffener Redeweise, damit das Kreuz nicht entkräftet wird. Er sagt ihnen, dass er in Schwachheit und mit Furcht zu ihnen kam und nicht versucht hat, sie mit weisen Worten zu überreden, sie zu gewinnen mit Rhetorik. Kam in der Kraft des Geistes und hat ihn Jesus als den Gekreuzigten gepredigt. Für den menschlichen Verstand ist das Kreuz eine Dummheit, aber für die, die glauben, ist es eine Kraft Gottes. Und Paulus zitiert eine Stelle in Jesaja, in Korinther 1, Vers 19, 1. Korinther 1, Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Paulus sagt weiter, wo sind die Weisen und die Schriftgelehrten dieser Welt? In all ihrer Weisheit haben sie Gott nicht erkannt. Wenn sie Jesus als den Sohn Gottes erkannt hätten, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Sie hätten diesen Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Er hat Kreativität und Erfindungsgeist in uns hineingelegt. Was haben die Menschen mit dieser Weisheit gemacht? Was haben sie geschaffen? Mit Charles Darwin brachte diese Weisheit, diese Evolutionstheorie hervor. Und jetzt können Menschen ihre Existenz ohne Gott erklären. Obwohl es eine Theorie ist und vieles widersprüchlich ist, wird es in unseren Schulen als Wahrheit, als Tatsache verkündet und gelehrt. Und die Evolutionstheorie ist ein riesiges Gedankengebäude, das auf Sand gebaut ist. Aus dem Nichts ist durch einen Urknall dieses Universum entstanden. Ich glaube, jeder, der einen klaren Kopf hat, der wird daran zweifeln. Also ich habe nicht genug Glauben dafür. Alles ist Zufall. Und damit sind wir eine Laune der Natur. Und ein Mensch ist eigentlich nicht mehr als ein Tier mit ein bisschen mehr Hirn. Das ist das, was diese Theorie, diese Intelligenz, diese Weisheit der Menschen aus uns gemacht hat. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich auch so als eine Laune der Natur. Gott hat den Menschen geboten, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und was macht die Weisheit der Menschen damit? Alles, was irgendwie in Geld umzusetzen ist, alles, wo man Profit mitmachen kann, das macht der Mensch. Egal, was da mit unserer Erde passiert, was mit unserer Umwelt passiert, was mit den Menschen passiert. Die Menschen werden ausgebeutet, die Erde wird ausgeplündert. Und um menschliche Weisheit und Ideen werden Kriege geführt. Menschliche Weisheit findet man auch unter Menschen, die sich Christen nennen. Man hat Religionskriege geführt, Kreuzritter. Die Methoden hatten wir heute der IS. Mit dem Kreuz auf dem Banner wurden Menschen zwangsbekehrt, niedergemetzelt, wenn ich konvertierte. Es gibt Berichte, auf dem Tempelberg in Jerusalem haben sie die Juden verbrannt und haben dabei Loblieder gesungen. Menschliche Weisheit. Wo Gott nicht dabei ist, ist vollkommen daneben. Andersdenkende wurden verfolgt, gefoltert und bestialisch hingerichtet. Nach der Reformation hat man gedacht, jetzt geht's nach vorne. Und als die ersten Täufer auftraten, die erkannt haben, die Kindertaufe ist nicht in Ordnung und wir wollen nach der Bibel leben und wir taufen unsere Leute, wenn sie sich bekehrt haben. Die wurden verfolgt und man hat sie im Fluss ertränkt. Menschliche Weisheit. Es geht aber auch im Kleinen. Paulus schreibt hier an die Korinther, in 1. Korinther 3, Vers 3, solange ihr nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise, nach menschlicher Weisheit? Göttliche Weisheit ist anders. Salomo, als Salomo König wurde, hat Gott ihm ein Angebot gemacht. Er hat gesagt, du hast einen Wunsch frei. Kennen wir alle aus Märchen. Und er hätte sich Reichtum, ein langes Leben und alles Mögliche, was einem in den Sinn kommt, wünschen können. Aber in 2. Chroniker 1, Vers 10 lesen wir, so gib mir nun Weisheit und Erkenntnis. Das war sein Wunsch. Und hier haben wir jetzt einen Schlüssel dafür, was Weisheit Gottes bedeutet. Ich lese nämlich die gleiche Begebenheit jetzt aus 1. Könige 3, Vers 7 bis 9. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Knabe, ich weiß nicht aus noch, einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag, dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Ist das jetzt wieder eine Stelle, wo man sagen könnte, sieht man mal wieder, dass die Bibel ungenau ist. Auf der einen Stelle ist die Rede von Weisheit und Erkenntnis und dann steht da der gleiche Begebenheit, wird geschrieben von einem hörenden Herz. Nein, hier geht es darum, dass wir hier wieder mal sehen, die Bibel erklärt die Bibel. Dieses Thema Weisheit und Erkenntnis ist nämlich genau das, ein hörendes Herz zu haben. Die Weisheit der Menschen hat was mit dem Kopf zu tun. Aber Weisheit Gottes ist, dass ich auf ihn höre, dass er mich leitet, dass er mir zeigt, wo der Weg lang geht. Das ist auch so wichtig, dass wir das als Beispiel nehmen für unsere Gemeinden, auch wir als Leitung. Wir brauchen diese Weisheit Gottes, um zu leiten, um zu führen, um Menschen in ihre Berufung hineinzubringen. Ich lese jetzt mal ein paar Verse aus 1. Korinther 2, Vers 6 bis 16. Wo Paulus was zu den Korinthern über die Weisheit sagt. 1. Korinther 2, Vers 6 bis 16. Ich lese mal aus der neuen Genfer Übersetzung, weil das, glaube ich, schön formuliert ist und gut verständlich rüberkommt. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Jesus Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat, und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will, dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Menschen dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht und die verborgenen Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen. Während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Diese Weisheit Gottes ist nicht in unserem Verstand. Ich denke, sie ist überhaupt nicht in uns, nicht erlernbar. Man kann sie auch nicht besitzen, so dass man sagen kann, ich bin jetzt, habe die Weisheit Gottes und jetzt ist die immer da. Gottes Weisheit kommt von außen. Sie kommt durch seinen Geist in unseren Geist. Wir haben eben gelesen, nur der Geist Gottes kennt die Gedanken Gottes. Und der Heilige Geist möchte uns die Geheimnisse Gottes, seine Pläne, seine Dinge offenbaren. Wir haben diesen Heiligen Geist empfangen. Durch ihn können wir erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Wenn wir den Heiligen Geist haben, sind wir in der Lage, Menschen und Situationen geistlich zu beurteilen. Mit Gottes Weisheit, mit seinen Augen zu sehen. Die Korinther hatten den Heiligen Geist. Wir lesen am Anfang, sie hatten alle Gaben, die man sich nur denken konnte. Und danach sagt Paulus, ihr seid fleischlich. Ihr seid seelisch und handelt menschlich. Ihnen fehlte die Charakterstärke, die Reife, durch die Früchte Gottes hervorgebracht werden, durch die Heiligung hervorgebracht wird. Sie haben sich gestritten, sie haben Zoff untereinander gehabt. Wir lesen das noch später in anderen Kapiteln. In den Situationen, Umständen, in denen ich drin bin, muss ich entscheiden. Ich kann nach meinen Gefühlen, nach meinem Verstand urteilen, nach meinen Erfahrungen reagieren. Das ist diese seelische Ebene. Und das Ergebnis wird entsprechend sein. Es wird entsprechend seelisch sein. Das ist auch die Ebene, von der Paulus spricht. Ich habe nicht versucht, mit geschliffener Rede euch zu überreden, euch zu manipulieren. Euch zu überzeugen mit meiner Schlauheit, sondern ich hatte auf dem Herzen, euch mit der Kraft Gottes vertraut zu machen. Weil an so vielen Stellen wird manipuliert. Menschen werden, ja, unter Druck gesetzt. Alle möglichen Dinge, die auf dieser seelischen Ebene passieren, wo nachher auch Verletzungen da sind. Aber ich kann in jeder Situation auch ruhig werden und dann fragen, Heiliger Geist, was hast du mir zu sagen? Was ist hier in dieser Situation die Wurzel des Problems? Nicht die Auswirkungen von dem, was ich hier sehe, sondern was ist das eigentliche Problem? Weil oft sind Reaktionen nur eine Folge von irgendwelchen Verletzungen, die ein Mensch in sich hat und er reagiert. Und die Reaktion ist nicht das Problem, sondern es ist nur das, was ich nach außen hin sehe. Ich kann fragen, Heiliger Geist, was würde Jesus jetzt tun, wenn er hier wäre? Da hilft es nicht, wenn ich mein Bändchen um die Hand mache. What would Jesus do? Das bringt nichts. Ich muss das wirklich fragen und ehrlich sagen, Heiliger Geist, was sagst du, was würde Jesus hier tun? Und wenn wir Jesus so beobachten in den Evangelien, wie er mit Menschen umgeht, man kann keine Regeln finden, weil er die Menschen immer erkannt hat. Er wusste immer, was in ihren Herzen war. Und darauf hat er reagiert. Er hat ganz oft hat man gedacht, der hat doch was ganz anderes gefragt. Warum kommt denn jetzt diese Antwort? Aber genau das ist der Punkt, weil Jesus wusste, was die Wurzel ist. Und wenn ich auf dieser geistlichen Ebene reagiere, dann ist es auch nicht immer richtig, Rücksicht zu nehmen, um den anderen nicht zu verletzen. Sicherlich sollen wir den anderen nicht verletzen. Aber manchmal hat Jesus diese harten Worte gebraucht. Wenn es um die Pharisäer ging, da hat er immer ziemlich klare und deutliche Worte gebracht, weil ihm klar war, hier hilft nur noch das oder die kriegen überhaupt nicht mehr die Kurve. Deshalb hat er gesagt, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, getünchte Wand und was er alles so gesagt hat. Und wir sind oft so, ich will mal sagen, warm geduscht, dass wir sagen, wir dürfen nicht so viel sagen, man könnte ja jemanden verletzen. Manchmal müssen wir Leute wachrütteln und dann geht es auch mal ins Eingemachte. Andersrum gesehen ist es aber auch nicht immer richtig, dass wir den Menschen die Wahrheit an den Kopf knallen. Wahrheit ist richtig, Wahrheit ist gut, aber alles hat seine Zeit. Und Gott hat seine Augenblicke, dieses Wörtchen Kairos, bedeutet nämlich dieser göttliche Augenblick, wo mein Wort nämlich das Herz des anderen trifft. Wenn Gott ihn bereitet hat, wenn wir auf diese Weise wirklich anfangen zu lernen, miteinander umzugehen, dann werden unsere Worte dem anderen helfen, weil es geht bei der Wahrheit nicht um die Wahrheit selbst, sondern dass die Wahrheit den anderen erreicht. Was nützt es denn, wenn sie an ihm abprallt? Und wenn er verletzt davonzieht? Bei Jesus hatte immer die Veränderung, die Wiederherstellung im Blick. Das, was er gesagt hatte, das hat genau das bewirkt, was er wollte, was er gesehen hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir anfangen, das zu lernen. Ich glaube, das muss man einüben, dass man wirklich, wenn man Situationen hat, wo ich kenne das von mir aus, dass dann in mir so ein bisschen was hochwallt und wenn ich da nicht aufpasse, dann ist was, ich sag mal, übergelaufen, was ich nicht zurückholen kann. Was aber dann seelisch war, das mag richtig und die Wahrheit gewesen sein, aber es war nicht dran. Deshalb müssen wir lernen, in dieser Weisheit zu leben. Dass wir nicht das Urteil empfangen, was die Korinther bekommen haben, dass Paulus sagt, ihr habt zwar all die Gaben und all diese Sachen und ihr habt so viel empfangen, aber wenn ihr miteinander umgeht, dann ist das fleischlich und seelisch und ihr verletzt euch. Und an einer anderen Stelle, sagt er, das hat geistliche Auswirkungen auf euer Leben. Wir müssen lernen, in diese Heiligung hineinzukommen. Zu lernen, Dinge mit Gottes Augen zu sehen, mit seinen Ohren zu hören. Auf diesem Weg werden wir diese Werke, die Gott schon vor Zeiten für uns bereitgestellt hat, dass wir anfangen, in denen zu leben. Gott wird uns die nicht an den Kopf schmeißen. Wir müssen ihn fragen, Herr, was hast du für mich? Was ist mein Weg? Was ist meine Aufgabe? Was ist dein Plan für mein Leben? Ich wiederhole zum Schluss diesen Satz nochmal. Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, dass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Amen. Jetzt habe ich wieder keine Bibel. Vater, ich danke dir für all das, was du für uns getan hast, für das Kreuz, was du, ja, was dafür gedacht war, Menschen zu plagen und zu quälen, dass du aus diesem Zeichen, ein Zeichen der Hoffnung, der Herrlichkeit und der Ewigkeit gemacht hast. Herr, du drehst alles um, in deiner Welt ist alles umgekehrt. Du möchtest, dass wir nicht über die Menschen herrschen, sondern dass wir einander dienen. Deine Hierarchie geht von unten nach oben. Der Größte soll dienen und aller Diener sein. Du möchtest, dass wir lernen, einander die Füße zu waschen, im bildlichen Sinne, wenn Menschen sich schmutzig gemacht haben, dass wir einander die Füße waschen und in Vergebung hineinkommen. Herr, ich bitte dich, dass du uns wirklich die Augen öffnest, dass wir deine Weisheit immer mehr danach streben, Herr. Dass wir hören auf deinen Geist, was er uns zu sagen hat. Dass du uns deinen Willen mitteilst, dass du uns Worte der Weisheit gibst und der Erkenntnis, dass wir hinter den Problemen die Wurzeln sehen. Dass wir sehen, warum ein Mensch so reagiert und was deine Heilung für diese Situation ist. Herr, ich bitte dich, dass du uns hineinnimmst in Jüngerschaft, dass du uns hineinnimmst in diese Heiligung, Herr. Und dass wir, wie Paulus hier schreibt, dass wir danach streben, dass wir wirklich immer mehr eins werden. Dass wir den Wunsch haben, dass wir mit dem anderen einig sind, mit dem anderen in Frieden sind. Und dass die Menschen wirklich da draußen sehen, dass hier anders gelebt wird. Dass wir zu dieser Stadt auf dem Berge werden, Herr. Dass wir Salz und Licht sind in dieser Welt. Herr, so viele Christen leben genauso wie jeder andere unchristliche Nachbar. Hilf uns da raus und lass uns wirklich das werden, was du dir gedacht hast. Lass uns deinen Plan erkennen. Lass uns deine Wege erkennen, wie das Mose erkannt hat. Herr, du bist willig, du willst nichts mehr als uns diese Dinge geben. Herr, schenke uns ein Herz, was sich danach ausstreckt. Amen. Ich lese den Segen noch aus Offenbarung 1, Vers 5b. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit